Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, wird selig, sagt der Lehrer, wenn ein Schüler verspätet im Unterricht erscheint und dann erzählt, ja, wissen Sie, der Bus musste anhalten, weil eine Frau ein Kind bekommen hat. Wer es glaubt, wird selig, sagt die Ehefrau, wenn der Mann abends anruft und sagt, ich muss in der Firma heute eine Nachtschicht einlegen, weil der Kunde unbedingt morgen seine Ware braucht. Wer es glaubt, wird selig, sagt der Vater, wenn die Tochter vom Konfi-Wochenende kommt und sagt, ich habe erfahren, dass Jesus lebt. Liebe Gemeinde, liebe Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden, wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, wird selig, das haben schon damals die frommen Leute in Israel gesagt, die Religionslehrer und Theologen zu Jesus, weil sie gehört haben, dieser Jesus, der behauptet etwas Unglaubliches. Er sagt nämlich einmal, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins, das heißt, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn. Und um diese steile Behauptung zu überprüfen, wollen sie jetzt Jesus auf den Zahn fühlen. Und sie bitten ihn, dass er ihnen ein Wunder zeigt, dass er vor ihren Augen etwas präsentiert, wo sie daran erkennen können, ob er wirklich der Sohn Gottes ist, der Retter, der Messias. Und ich möchte hier zunächst einmal eine Lanze brechen für diese frommen Leute, denn das war nicht irgendwie nur eine Wundersucht, das war auch nicht eine Sensationsgier, so wie man irgendwie zu seinem Zauberkünstler sagt, zeig uns mal dein bestes Kunststückchen. Sondern da ging es um viel mehr. Sie wollten wirklich wissen, wo sind wir bei dir dran, Jesus? Weil nicht, dass wir uns in dir irren. Nicht, dass wir sozusagen hier aufs falsche Pferd setzen. Ich muss doch Gewissheit haben, wer du wirklich bist. Ob du nicht ein Betrüger bist oder ein Aufschneider. Denn dann wären wir ja in Ewigkeit die Gelackmeierten. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir brauchen Beweise. Vollbringe vor unseren Augen ein Wunder, an dem wir eindeutig erkennen, du kommst wirklich von Gott. Du bist der Sohn Gottes. Liebe Gemeinde, als Pfarrer hätte ich auch gerne manchmal sowas in der Hand, womit ich die Menschen eindeutig überzeugen könnte. So ein spektakuläres Wunder für unsere Konfirmanden, dass es ihnen ganz leicht fällt, Jesus zu vertrauen. Oder irgendeine Krankenheilung für eine schwerkranke junge Frau. Oder eine Gebetserhörung für einen skeptischen Unternehmer. Oder vielleicht eine Millionenspende für unser Gemeindehaus, dann können wir nicht nur das Dach renovieren, sondern gleich das ganze Gemeindehaus. Wenn wir doch Gott, wenn wir doch Jesus irgendwie so greifbar, so leibhaftig, sichtbar erfahren könnten, das wäre doch was. Denn wir haben es ja deswegen oft auch so schwer mit dem Glauben, weil wir Gott nicht sehen. Weil wir nichts in der Hand haben. Weil wir Jesus nicht vorzeigen, nicht vordemonstrieren können. Warum liefert Gott nicht solche Beweise? Könnte er doch. Warum liefert er nicht solche Beweise, die auch den letzten Zweifler auf die Knie zwingen? Warum nicht? Weil Zeichen, weil Wunder ihrem Wesen nach immer vieldeutig sind. Die führen nicht automatisch zum Glauben. Jesus lehnt das nicht ab, dieses Wunder, weil er sozusagen irgendwie die Leute in der Unwissenheit lassen will, sondern er lehnt es ab, weil er weiß und weil er bereits erfahren hat, dass alle diese Dinge sehr unterschiedlich interpretiert werden können. Wenn man diese Geschichte liest hier im Matthäusevangelium, direkt die Verse vor dieser Geschichte wird berichtet, wie Jesus einen Menschen befreit, der von dunklen Mächten besessen ist. Und die Leute sind aus dem Häuschen und sagen, Wahnsinn, was der kann. Aber dann kommen die anderen und sagen, Moment, Moment, das hat nichts mit Gott zu tun. Sondern dann sagen sie, der hat den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben. Und seht ihr, daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Wunder können ganz unterschiedlich gedeutet werden, je nachdem, durch welche Brille man das anschaut. Und jetzt möchte ich Sie mal zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Was wäre denn, wenn ich jetzt heute Morgen sagen würde, Gott wird jeden Kranken, der die Hand streckt, in diesem Gottesdienst heilen. Und dann würde ich ein Gebet sprechen, so in dieser Richtung, Jesus, zeig deine Macht, dein Wunder, damit jeder erkennt, dass du lebst. Und jetzt stellen Sie sich vor, nach dem Gottesdienst würde der eine kommen und würde sagen, meine Schmerzen sind weg. Und der nächste würde sagen, ich habe wieder Kraft in meinem Arm. Und der dritte würde sagen, meine Schwermut ist weggeblasen. Dann würden gleich welche sagen, Moment, Moment, da stimmt was nicht. Das war irgend so eine Finte, das war so ein abgekartetes Spiel, das war doch irgendwie abgesprochen. Oder die anderen würden sagen, das war irgendein Psychotrick. Warten wir mal bis morgen, dann wirst du sehen, dass da nichts passiert ist mit Heilung. Und das Problem ist, man glaubt nur, was man glauben will. Und das muss man uns klar machen. Welche Antworten wir akzeptieren, hat immer auch damit was zu tun, was für eine Grundeinstellung wir haben zu einer Sache. Man kann auch sagen, was für ein Vorurteil wir haben. Und der Trick bei dieser Frage nach dem göttlichen Wunder ist ja das, dass die Leute sagen, Jesus, zeig uns so ein Wunder. Und jedes Mal nach diesem Wunder würden sie jetzt entscheiden, ob das ausreicht. Ob das überzeugend ist. Und wenn Jesus sich darauf eingelassen hätte, dann hätte das Spiel ewig so weitergehen können. Da hätten sie jedes Mal das Stöckchen noch ein bisschen höher gehoben und gesagt, jetzt spring da drüber. Ah, immer noch nicht. Überzeugt uns noch nicht. Wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Vielleicht kennen Sie auch solche Diskussionen. Wenn man nicht will, dann hat man immer irgendwas Neues, was man dagegen ins Feld führen kann. Ich erinnere mich an so manche Diskussionen, da behauptet dann vielleicht zum Beispiel jemand, ja, ihr Christen mit eurer Bibel, wer weiß denn überhaupt, ob das alles richtig überliefert ist, ob die nicht beim Abschreiben da irgendwas reingepfuscht haben und verändert haben, ob wir überhaupt die Bibel haben wie damals. Und wenn man dann mit vielen guten Argumenten zeigen kann, schaut mal, es gibt viele ganz klare Hinweise, dass die Bibel sehr klar und deutlich und detailgerecht übertragen wurde. Dass es nur in ganz wenigen Randdingen, die aber nichts für die Aussage der Bibel machen, vielleicht kleine Änderungen gibt, aber das alles Wichtige, das ist heute wie damals. Dann springen die Leute sofort aufs nächste Thema. Dann sagen die, ja, Moment mal, wie ist denn das mit dieser Auferstehung? Jesus soll auferstanden sein. Da gibt es doch andere, die sagen, das ist doch gar nicht so gemeint, das ist doch nur symbolisch gemeint. Und das ist überhaupt nicht so. Und wenn man dann wieder sagt, es gibt viele klare Hinweise, die darauf hindeuten, dass es wirklich passiert ist. Das ist ein Thema für die Osterpredigt. Und wenn man alle diese Dinge und diese ganzen Dinge bringt, dann kommt das Nächste und sagt, ja, Moment mal, aber es gibt doch so viele Religionen. Wer sagt denn, dass gerade das Christentum das Richtige ist? Und wenn man dann den Leuten klar macht, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen Religionen und christlichem Glauben. Weil nämlich im christlichen Glauben geht es darum, dass aus der anderen Welt jemand in unsere Welt kommt und nicht wir uns Gedanken über Gott machen. Wenn man das so deutlich macht, dann kommt das nächste Thema und dann heißt ja, jetzt müssen wir aber mal sprechen über die Kreuzzüge. Und über Missbrauch in irgendeinem katholischen Internat. Liebe Gemeinde, was ändert einen Menschen wirklich? Was ändert einen Menschen wirklich, und zwar nicht nur in seinen Gedanken, nicht nur im Kopf, sondern wirklich in seinem Herzen? Es ändert nicht ein Zeichen, nicht ein Wunder, nicht ein Beweis, sondern nur eine lebendige Erfahrung mit Gott, eine persönliche Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus. Nur eine göttliche Berührung in der Seele, ein Ergriffensein von seiner Liebe, nur das verändert einen Menschen wirklich. Diese Frommen damals, die hatten mit ihrer Forderung teilweise in der Tat recht. Es braucht schon ein göttliches Zeichen. Aber es braucht eben nicht diesen nüchternen, objektiven Beweis, sondern es braucht ein Zeichen, etwas, was uns total in unserem Herzen berührt, was uns zu Herzen geht und was uns die Liebe Gottes wirklich erkennbar werden lässt. Und deswegen sagt Jesus, ja, es wird euch ein Zeichen gegeben. Aber ein anderes, wie ihr denkt, es wird euch das Zeichen gegeben des Jona. Und damit spielt er auf seinen Tod an, seine Auferstehung, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches ist, wird der Menschensohn 3 Tage im Grab liegen. Und deswegen, ihr Lieben, schaut euch da vorne dieses Zeichen an, das Kreuz auf dem Altar. Schaut auf das Kreuz. Da hängt er, der uns Menschen die Liebe Gottes gebracht hat, der mit so viel Hartherzigkeit und Ablehnung konfrontiert war und trotzdem gesagt hat, ich sterbe für euch. Dieses Kreuz ist deswegen so ein besonderes Zeichen, weil uns daran deutlich wird, wie groß die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen ist. Dass Gott sagt, ich werde alles daran geben, dass die Sünde, die euch kaputt macht und die euch in Ewigkeit von mir trennen würde, dass diese weggeschafft wird aus eurem Leben und aus dieser Welt. Und seht ihr, das Kreuz macht deutlich, Gott verharmlost nicht die Sünde. Gott sagt nicht, Schwamm drüber, alles vergessen, sondern Gott sagt, Recht muss Recht bleiben. Aber ich bestrafe nicht dich für deine Sünde, sondern ich bestrafe den Unschuldigen, den Sohn Gottes. Und er unterscheidet zwischen uns und unseren Taten. Er verurteilt die Sünde, aber nicht den Sünder. Und diese abgrundtiefe Liebe, gegen die kein Kraut der Bosheit gewachsen ist, diese Liebe bestätigt dann Gott noch einmal ganz klar und deutlich an Ostern, als er Jesus aus dem Grab herausholt und damit deutlich macht, dieser Jesus ist nicht gestorben, weil er ein Sünder, ein Betrüger oder sonst was war, sondern er war der Sohn Gottes. Und er hat deine Sünde getragen und er hat jetzt den Tod sogar überwunden. Und das ist das Zeichen, das Gott uns gibt. Klar, auch dieses Zeichen ist kein Beweis. Man kann natürlich sagen, dieser Mann am Kreuz, der ist verrückt. Das haben viele damals gesagt. Und die anderen wieder haben gesagt, dass mit der Auferweckung von Jesus, wer weiß denn, ob die sich nicht getäuscht haben, ob sie sich nur eingebildet haben. Aber jeder und jede, der nur ansatzweise von dieser Botschaft, von dieser Liebe Gottes berührt wird, der kann zumindest eines tun. Er kann das Gebet des Skeptikers beten. Und wissen Sie, wie das Gebet des Skeptikers lautet? Das heißt so: Jesus, wenn du wirklich lebst, wenn du wirklich Interesse an mir hast, dann zeig es mir. Dann lass mich das erfahren, so dass ich innerlich gewiss werde. Gib mir das Zeichen, das ich brauche, damit ich an dich glauben kann. Die Gesprächspartner damals von Jesus, sie wollten nicht mal probeweise sich auf Jesus einlassen. Und deswegen hat Jesus eine Warnung losgelassen. Er hat gesagt, Leute, am jüngsten Tag, im jüngsten Gericht, da werden Leute auftreten, die ihr frommen Leute und Juden als die Heiden, die Ungläubigen anseht. Und diese Leute werden euch beschämen und verdammen. Da kommen die Leute aus Ninive und die Königin von Saba. Und da ist natürlich dieser Anklang an diese Geschichte dann aus dem Alten Testament, wo dieser Jona geschickt wird von Gott in diese Sündenmetropole Ninive. Und nach dem, was wir wissen, war dieser Jona kein beeindruckender Prophet. Er ist erstens davongelaufen und als er dann endlich dahin ging, dann wollte er ja eigentlich nicht wirklich. Und als er dann gepredigt hat, hat er eigentlich gehofft, dass die Leute gar nicht seine Predigt zu Herzen nehmen, sondern dass Gott endlich sein Gericht über diese Stadt bringt. Und dann sagt Jesus: Leute, mit mir, mit Jesus, mit mir steht ein ganz anderer vor euch, nicht nur dieser Prophet Jonas, sondern ich stehe vor euch, viel größer, mit viel klareren, kraftvolleren, überzeugenden Worten. Und was tut sich bei euch? Die Menschen damals in Ninive, die haben, als sie diese Predigt von Jona gehört haben, sofort die Konsequenz gezogen, vom Staatsoberhaupt König bis zum kleinsten Mann. Alle haben sie gesagt: Gott sei mir Sünder gnädig. Und Gott hat ihnen vergeben. Und Jesus sagt: Was ist bei euch? Keine Regung in eurem verhärteten Herzen. Oder dann werdet ihr die Königin von Saba sehen. Die hat ihr glänzendes Königreich zurückgelassen, die ist über das Rote Meer gesegelt, durch die arabische Wüste, weil sie gehört hat, in Israel gibt es einen ganz prächtigen König, den Salomo. Und das hat ihr gereicht, um unglaubliche Mühen auf sich zu nehmen, in einer Zeit, als es noch keine Flugzeuge und Hubschrauber gab. Nur um das ein bisschen zu sehen, was das für ein Mann ist. Und dann sagt Jesus: Mit mir steht ein ganz anderer vor euch. Nicht nur ein menschlicher König mit seinen Fehlern und Schwächen, sondern ich selber. Und trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen, weil ihr erst noch die Küche aufräumen müsst, weil ihr erst noch das Turnier nicht verpassen dürft, oder. Liebe Gemeinde, wir haben viel, viel mehr als die Menschen damals, die mit Jesus geredet haben. Wir haben das Kreuz, das hatten die ja noch nicht, da war Jesus ja noch nicht gestorben und auferstanden. Wir haben das Kreuz auf Golgatha. Wir haben die Botschaft von Ostern, dass Jesus den Tod besiegt hat. Wir haben das Zeichen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Wir haben das Zeichen des Abendmahls, wo wir es nicht nur hören, sondern sogar schmecken dürfen, dass Jesus mir meine Sünde vergibt. Wir haben den Konfirmandenunterricht und die Konfirmation. Und wir haben sogar nach 50 Jahren die Goldkonfirmation, eine wunderbare Gelegenheit, noch einmal nachzudenken, was bedeutet das alles? Zu dieser Goldkonfirmation gehört natürlich klar, dass man eben auch natürlich nochmal die Leute von damals sieht, vor allem wenn man eben nicht mehr hier wohnt in Öschelbronn. Und dann die Geschichten austauscht, wie war das alles damals, was haben wir da alles erlebt? Wie war der erste Konfirmandenjahrgang vom Pfarrer Fischer? Aber dann eben vielleicht auch zu überlegen, hat sich vielleicht dieser Konfirmandenspruch, dieser Denkspruch in meinem Leben in den 50 Jahren als ganz hilfreich, als passend erwiesen? Und vor allem diese Frage, was ist eigentlich geworden aus meinem Versprechen, das sie damals gegeben haben vor Gott und vor der Gemeinde? War das damals ein Start im Glauben? Und wie ging das dann weiter? Wurde diese Beziehung zu Jesus gefestigt? Oder wurde sie eher loser? Aber egal wie auch immer, heute ist die entscheidende Frage, wie Sie heute dazu stehen. Möchten Sie diese Beziehung zu Jesus neu aufleben lassen, sich ihm ganz anvertrauen? Im Neuen Testament, im Johannesevangelium heißt es, allen, die ihn, Jesus, aufnahmen, in ihr Leben, in ihr Herz, allen, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ihn aufnehmen, das ist eine Beschreibung dafür, für eine lebenslange Beziehung mit Jesus eingehen. Und die beginnt da, wo ich irgendwann ihm mal mein Herzenstür öffne und ihn hereinbitte und sage: Räum du selber auf, richte du dich ein in meinem Herzen, in meinem Leben. Und wir gehen künftig gemeinsam durch die Höhen und vor allem durch die Tiefen. Und durch die ganz, ganz, ganz tiefen Tiefen, wo ich nicht mehr weiter kann. Aber da bist du dann da. Und du bist bei mir und du hältst mich, dass ich nicht abstürze. Liebe Gemeinde, liebe Goldkonfirmanden, schon damals gab es zweierlei Reaktionen auf die Worte von Jesus. Es gab Glauben und Nichtglauben. Und das ist bis heute immer wieder die gleiche Erfahrung, die ich mache. Da hören Menschen die gleichen Worte, die gleiche Predigt. Und beim einen bewirkt das mehr Glauben und beim anderen nicht. Und es ist völlig egal, was vorher war, wie die Vergangenheit war. Die einen wachsen in ihrem Vertrauen zu Gott und die anderen werden nach mit jeder Predigt noch ein Stück gleichgültiger und abgestumpfter. Und die Frage ist, warum? Weil es mit dem nur Hören und zur Kenntnis nehmen nicht getan ist, sondern weil es darum geht, dass man aus dem Gehörten eine Konsequenz zieht und es umsetzt. Und deswegen sagt Jesus im Johannesevangelium, wer von euch bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der wird erkennen, ob die Worte von Gott kommen oder nur von mir. Tun. Und das heißt, sich auf dieses Experiment einlassen, Gottes Wort ernst nehmen. Nur wer Gottes Wort ernst nimmt, wer sich auf Jesus einlässt, wer dieses Glaubensexperiment macht, dieses Gebet des Skeptikers vielleicht, damit kann es vielleicht anfangen. Nur wer das macht, ausprobiert, der kann herausfinden, ob es stimmt, ob Jesus wirklich da ist, ob er uns hört, ob er uns hilft. Und wer diesen ersten kleinen, zaghaften Schritt des Vertrauens bereits gegangen ist, aber auch wer ihn vielleicht heute ganz neu gehen will, der antworte